Inspiriert für die heutige Predigt bin ich durch das EG-Jahresthema. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, zumindest bei dem EG-Jahresfest jetzt, 1. September wird das auch Mittelpunkt des Festtages sein. Mit Gott per Du. So, mit Gott per Du. Ich weiß nicht, wie sehr ihr euch dessen oder dieser Bedeutsamkeit bewusst seid. Ich glaube, dass wir das unterschätzen, wenn wir den christlichen Glauben vergleichen, unseren Gott, den wir aus der Bibel kennen, wenn wir vergleichen mit den Religionen dieser Welt, ist das einzigartig. Es gibt keinen Gott, keine Götter auf dieser Erde, die uns vorgestellt werden, wo man in einer solchen unmittelbaren Beziehung mit diesen Göttern sein könnte. Aber der lebendige Gott sagt, ja, du darfst mich sogar duzen. Ich weiß nicht, wann das war, 17. Jahrhundert oder so. Es gab ja so Zeiten, da mussten ja die Kinder sogar ihre Eltern siezen. Ich bin froh, dass das nicht, vielleicht müsste das wieder einführen, da hätten vielleicht unsere Kinder ein bisschen mehr Respekt. Zumindest die Langenberg-Kinder. So, was für eine Ehre, ja, mit allen möglichen Persönlichkeiten auf dieser Erde. Selbst da müssen wir Anträge stellen. Und da sind große Sicherheitsmechanismen eingebaut und so weiter. Und bei Königen musste man früher sogar noch einen Kniefall machen und so. Es ist eigentlich unfassbar, dass wir mit Gott per Du sein dürfen. Und den Einstieg, den Dirk vorhin in den Gottesdienst gemacht hat, der war schon, das meine ich respektvoll, ja, das war schon eine kleine Predigt. Weil es uns so viele Werte aufgezeigt hat, was es heißt, wie wir unmittelbar unserem Gott begegnen dürfen. Ich möchte euch heute einen Aspekt aufzeigen, der nach meiner Beobachtung unterbelichtet verkündet wird. Ich weiß, dass es einerseits sehr herausfordernd sein wird, aber vielleicht ist es ja so, je herausfordernder, umso besser bleibt es hängen. Wenn man alles schon abnickt, dann ist es auch schnell wieder vorbei. Aber vielleicht wird es auch einen Horizont euch weiten in der Begegnung mit unserem Gott, die wir selten so gehört haben. Und ich wünsche euch, dass hier etwas sich vertiefen könnte, das dich trägt und dir Kraft geben wird in deinem Alltag. Mit Gott per Du. Ich habe, ach so, das nur am Rande. Vielleicht habt ihr euch auch dieses aktuelle Licht und Leben mal mitgenommen. Beten in Krisen. Überraschenderweise passt gerade dieser Artikel jetzt auch wiederum ganz gut zu unserem Thema heute. Ich habe eine Frage nämlich mitgebracht, die lautet, was ist deine Sehnsucht? Vielleicht könnt ihr die nicht sofort beantworten. Ich gebe euch Beispiele und überhaupt wird das, was ich heute sage, das nur anreißen und ich wünsche dir, dass du das später irgendwo in anderen Situationen, in Herausforderungen nutzen kannst. Also, ich kenne Leute, die sagen, ich sehne mich danach, ich könnte meine Ehe retten. Ich habe eine Frau kennengelernt, die war in meiner Gemeinde, jetzt ist sie mittlerweile schon im Himmel. Sie sagte, jede Nacht habe ich für 20 Minuten einen Krampf in der Wade. Die sehnte sich nach einer Nacht ohne Schmerzen. Es gibt Menschen, die sehnen sich nach innerer Ruhe. Also ne, die haben ständig, der Puls ist zu hoch und die ganze Zeit kreisen die Gedanken. Und sie kommen nie zur Ruhe. Immer irgendwie Sorgen. Und sie sehnen sich danach, wenn das doch wäre. Und sie beten dafür, dass sie zur Ruhe kämen. Aber das nicht haben. Manche sehnen sich, dass sie keine Schulden mehr hätten. Oder Sehnsucht, Frieden zu haben. Frieden mit dem Partner oder Frieden mit den Nachbarn oder Frieden mit irgendeinem Verwandten. Frieden mit einem Gemeindeglied oder so, dass man Frieden hätte. Aber das gelingt nicht, eine Sehnsucht. Manche sehen sich nach Anerkennung oder dass man sie hörte. Mir erzählte eine Frau, sagt sie, jedes Mal, wenn ich im Frauenhauskreis was erzähle, kommt keine Reaktion, nichts. Dann gucken sie mich an. Und dann wechselt man schon wieder das Thema. Es gibt solche Sehnsüchte, ja? Gerade dieser Psalm 23, wie lange noch? Fand ich interessant, immer wieder diese Frage, wie lange noch? Wie lange soll das gehen? Ich möchte euch heute in die Biografie, beziehungsweise das ist nur ein Anriss, uns wird ganz wenig berichtet und doch elementar eine Frau vorgestellt in der Bibel. Viele von euch werden sie sicherlich kennen, sie heißt Hannah. Hannah im ersten Buch Samuel und ich gehe diesen Teil ihrer kleinen Lebensgeschichte oder der kleine Teil, der von ihrem Leben berichtet wird, heute durch. Abschnittsweise, wir lesen das nicht in einem Rutsch, da sparen wir uns schon mal Zeit Und wir gehen, weil der Bericht uns sowieso von Schritt zu Schritt weiterführt in den Gedanken, gehen wir das mal nach und nach durch. Ich lese mal die ersten 7 Verse und hören mal rein in die Sehnsucht dieser Hanna. Und jetzt werden manche sagen, das Thema, das diese Hanna hat, ist nicht meins. Das ist doch gut. Darum geht es auch gar nicht. Es geht nicht darum, dass wir Hannas Situation auf uns 1:1 übertragen, sondern das, was wir von ihr lernen. Das ist wirklich faszinierend. Da war ein Mann von Ramathaim Sophim im Gebirge Ephraim. Er hieß Elkana. Er hatte 2 Frauen. Das ist schon wieder doof gelaufen, ist aber nicht Titel, Inhalt unserer Predigt. Er hatte 2 Frauen. Eine hieß Hanna, die andere Penina. Penina hatte Kinder, Hanna hatte keine. Elkana ging jährlich von seiner Stadt nach Silo hinauf, um vor dem Herrn Zebaoth anzubeten. Also, damals gab es diesen Tempel, diese Stiftshütte. Das ist jetzt nur so ein kleines Modellchen aus Stoffen. Das musste transportabel sein in den ersten Jahrzehnten. Und aus vielen schweren Teppichen und Decken. Das hier oben haben die das dann extra so aufgemacht. Hier durfte man eigentlich gar nicht rein. Hier ist ein Brandaltar, hier sind Opfertiere, hier die Schlachtbänke, wo die Tiere vorbereitet wurden, um dann auch hier zu opfern. Das sogenannte Meer, so ein Wasserbecken. Hier war das Heiligtum, Schaubrote, Leuchter. Und hier hinter nochmal ein Vorhang, das Allerheiligste. Da drin stand die Bundeslade und natürlich war das zugedeckt mit mehreren Schichten von Decken und so weiter. Einmal im Jahr durfte dann hier der hohe Priester durch zur Bundeslade, einmal das Blut eines Opfertieres an die Bundeslade sprengen, an den Thron der Gnade. Und es gab insgesamt 3 große Feste in Israel, 1 davon. Einmal heißt es hier im Jahr, kam dann auch Elkana rauf zur Stiftshütte, um an diesem Opferfest zu feiern. Und es gab ein Opferfest, ein besonderes, dort wurde das Opferfleisch dann 3-fach geteilt. Das eine war, dass es Gott geopfert wurde, es wurde verbrannt. Ein Teil wurde dem Priester und seiner Familie zur Verfügung gestellt, um auch davon zu leben. Und das dritte war, dass die Opfernden dann ein Fest gemacht haben. Dann wurde gegessen. Und zwar reichlich gegessen. Und da wurde viel getrunken und man hat wirklich gefeiert. Das war ein Anbetungsfest mit viel Saus und Braus. Mit gutem Essen. So. Elkana kommt also mit seiner Familie jedes Jahr zu diesem Opferfest hinauf nach Silo. Dort stand zu dieser Zeit die Bundeslade, die Stiftshütte, um vor dem Herrn Zebaoth anzubeten und zu opfern. Dort waren Hophni und Pinas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. An dem Tag, als Elkana opferte, gab er seiner Frau Penina und all ihren Söhnen und Töchtern Stücke vom Fleisch. Aber Hanna gab er doppeltes Stück. So, er wollte sie nicht ein bisschen fetter machen als alle anderen, ne? Dann Joanna. Den Namen muss ich, ich habe mir extra nochmal aufgeschrieben, Entschuldigung. Der wünsche ich, dass sie noch ein Stück Fleisch mehr esse, ne? So. Sondern das war damals Ausdruck, so wenn du jemandem noch mehr zu essen gibst, war Ausdruck von Wertschätzung. So, ja, oh, dir gönne ich noch mehr. So, ihr gab er sogar doppelt so viel zu essen, denn er hatte Hanna lieb. Aber der Herr hatte ihren Leib verschlossen. Und ihre Widersacherin, und jetzt müsst ihr euch, versucht euch das mal vorzustellen, wir versuchen, im Grunde, das ist wie hier, du kommst in die Gemeinde, ja, mit anderen Gotteskindern, mit anderen Christen, in einen Gottesdienst. So, sie kommt zu einem Festgottesdienst mit Opfer und Anbetung. Das ist ein Anbetungsgottesdienst, wird extra erwähnt, ja, ein Anbetungsfest. So, jetzt kommen sie dorthin und ihre Widersacher Penina betrübte dann Hanna und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Und so ging es alle Jahre. Wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzogen, betrübte jene sie. Und dann weinte Hanna und aß nichts. Es muss ein Albtraum sein. Und vielleicht versteht ihr, wenn wir von dem Thema, von der Überlegung einer Sehnsucht sprechen. Was ist eine Sehnsucht? Wenn ich mir vorstelle, über Jahre und Jahre und immer wieder die gleiche Tour, immer wieder die gleiche Gemeinheit. Und in diesem Fall ist es sogar noch eine Gemeinheit, die man erlebt in einem Kontext, wo man Gott begegnen will, wo Anbetung stattfindet, wo gefeiert wird, wo man Gott feiert, wo man die Zugehörigkeit zu Gott, dem lebendigen Gott, feiert. In einem solchen Setting schlägt Hannah auf, Jahr für Jahr, und wird Jahr für Jahr gedemütigt, bis dahin, dass sie weinen muss. Ein Albtraum muss das sein, ein Albtraum. Und vielleicht sagt ihr, das ist nicht mein Thema, aber vielleicht habt ihr auch einen Albtraum, ja? Oder ihr werdet mal in Situationen kommen, die für euch albtraumhaft sind. Dazu soll euch heute diese Auslegung dienen. Oder dass ihr versteht, wenn Menschen in solchen desaströsen Situationen sind, eine Sehnsucht haben, wie muss es ihnen wohl gehen und was brauchen sie dann, wenn sie in dieser Sehnsucht sind? Was brauchen sie? Ja? Welchen Anteil geben wir daran, dass vielleicht dieser Albtraum noch schlimmer wird? In was für einem desolaten und elendigen Zustand können Christen kommen, wenn sie dann mit Christen zu tun haben, die noch in die Wunde Salz streuen? Bewusst oder unbewusst? Es ist ein Albtraum manchmal. Das erlebt Hannah. So. Und ich habe mich natürlich gefragt, ist Anbetung, es geht um einen Anbetungsgottesdienst. Hier steht Anbetung. Auch im hebräischen Grundtext steht, sie kommen zu einem Anbetungsfest. Kann man in einer Anbetungsveranstaltung denn in der belasteten Situation noch anbeten? Das finde ich interessant. Denn es gibt so Anbetungsgottesdienste, Anbetungsfestivals und tolle Musik. Und wenn man an Anbetung denkt, dann denkt man tolle Gefühle. Und dann manche sagen so, dann habe ich den Heiligen Geist gespürt, weil tolle Musik und tolle Effekte und tolle Berichte und keine Ahnung, ja? Und es geht mir nicht darum, das klein zu reden, sondern ich bin davon überzeugt, wir sehen es, wir werden es heute sehen, dass Anbetung mindestens mehr ist als tolle Gefühle. Und mindestens mehr ist als tolle Veranstaltungen und großartige Situationen und bestens vorbereitete Veranstaltungen. Kann man denn anbeten und wie kann man denn anbeten, selbst in belasteten Situationen? Hannah auf ihre Weise, manche von euch unmittelbar durch die Ereignisse in eurem eigenen Gemeindeleben jetzt in diesem Jahr, ganz in die Familie hinein, ja, mit dem Todesfall, das die ganze Gemeinde betroffen hat. Und ich traue mit euch, kann ich euch so sagen, weil es mich unmittelbar auch sehr betroffen gemacht hat. So, wie können wir in belasteten Situationen noch anbeten? Wenn man das auch da nicht mehr spürt. Elkanas Charakter. Kommen wir gleich mal zu Vers 8. 1. Samuel 1, Vers 8. Elkana, wir wollen ihn einen Schelm nennen. Ja? Es wird ja gesagt, er habe seine Hannah lieb. Wollen wir auch glauben. So. Keine Ahnung. Hannah ist traurig, sie kann nicht essen vor Verzweiflung. Elkana, ihr Mann, sagt dann zu ihr, ach Hannah, warum weinst du? Warum isst du nicht? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht besser als 10 Söhne? Okay. Ne? Wir lächeln und lesen weiter. Er hat es gut gemeint, das glauben wir mal. Aber interessant ist, und wisst ihr, und manchmal meint man sicherlich auch gut, ja. Aber so mancher Schmerz, der kommentiert wird, war kein hilfreicher Kommentar. Das ist auch nicht Inhalt dieses, ist nicht ein Lehrstück über Elkana und sein Verhalten. Das ist einfach ich finde es genial, dass wir in ein echtes Leben von echten Menschen schauen dürfen, wie wir echte Leben mit echten Sehnsüchten haben und echtem Schmerz. Ja. Gut gemeint und schlecht gemacht. So. Nachdem er das gesagt hat und sie aufmuntern wollte, weil er sagt, Mensch, ich hab dich doch so lieb, was hast du? Besser hast du einen Kerl, der dich lieb hat und keine Kinder, als einen Mistkerl, als Mann und hast Kinder oder so. Ne? Da stand Hannah auf, heißt es in Vers 9. Da stand Hannah auf, nachdem sie dort in Silo gegessen und getrunken hatten. Sie hat aber scheinbar nicht mitgegessen. Eli war, der Priester, der Hohepriester, saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels. Und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr. Also sie geht weg von dieser Versammlung. Und sie macht etwas Großartiges. Ich habe das als Wortspiel euch mal formuliert. Hannah sucht ganz persönlich Gottes Nähe. Und Hannah sucht auch Gottes ganz persönliche Nähe. Das finde ich wunderschön. Und es lehrt uns übrigens, auch wenn man gegen alles Unken reden, dass Frauen im Alten Testament oder in Israel einen schlechten Stand hatten oder so. Ja, es gab nicht das Zeugnisrecht, wie die Männer, also die vor Gericht nicht. Zumindest nachher in der Zeit, als Jesus auf der Erde war, in diesem römischen System, hatten die Frauen nicht das gleiche Zeugnisrecht. Aber Frauen hatten die gleiche Wertschätzung und Ehre auch vor Gott wie Männer. Diese Hannah erscheint persönlich an der Stiftshütte. Das finde ich ganz großartig. Im Judentum ist es so, in der Christi Gemeinde ist es so, dass Männer und Frauen gleichwertig vor Gott sind. Das finde ich toll. Und diese Hannah, unabhängig von ihrem Mann, sagt sie jetzt, nee, es ist zu viel. Es ist zu viel. Ich suche Gottes Nähe jetzt ganz allein. Alles feiern, alles Wein trinken und guten Braten essen ist es nicht. Hat sie sowieso nicht gebraucht, konnte sie sowieso nicht runterkriegen. Aber sie sucht Gottes ganz persönliche Nähe an der Stiftshütte. So, und dann betet sie. Es wird ein Auszug aus ihrem Gebet zitiert. Und das lassen wir jetzt mal auf die Zunge zergehen und darauf möchte ich gleich eingehen. Sie betet ein Gelübde. Sie gelobte ein Gelübde, Vers 11, und sagte, Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen? Wirst du an mich denken und deine Magd nicht vergessen? Und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben, sein Leben lang, und kein Schermesser soll auf seinen Kopf kommen. Das Gebet, was sie hier formuliert, ist nicht ein Mustergebet, wo wir sagen, okay, ich muss also offensichtlich, wenn ich von Gott etwas erwarte und eine Erfüllung möchte, muss ich werde ich Gott ein paar Bedingungen aufzählen und dann auch was versprechen und dann wird er das erfüllen. Das ist kein Lehrtext darüber und es wäre auch unbiblisch zu sagen, du musst nur genug beten, du musst nur das Richtige beten oder du musst Gott das Richtige versprechen und dann bekommst du das auch? Mal ganz krass formuliert, wäre das so? Ich tue mich auch schwer mit dem Satz, dass wir mit dem Gebet den Arm Gottes bewegen könnten. Tue ich mich schwer mit folgender Logik. Also ich sage nicht, so sollten wir nicht denken, aber ich finde die Logik schon, sollte man überdenken, denn es würde ja bedeuten, dass wir, wenn wir das von Gott erbitten, müsse er es tun. Zum Beispiel, je mehr Menschen beten, umso wahrscheinlicher ist es, dass es sich erfüllt. Oder Gebetsnächte, lasst uns durchbeten, wir müssen nicht 24/7 beten, wir dürfen auch das ganze Jahr 24. Es ist nichts Falsches daran, Gebetsketten und Gebetsnächte und so zu machen, nichts falsch daran. Die Logik ist nur interessant, muss dann Gott, weil wir das getan haben, das tun. Dann würde es nämlich bedeuten, dass wir mehr Macht hätten als über Gott. Gott müsste uns gehorchen. Denkt den Gedanken einfach mal weiter. Also es ist kein Lehrstück darüber, dass ein Gelübde Gott etwas bewegt. Sondern, und das ist das Schöne, deswegen habe ich diesen Satz euch aufgeschrieben. Deswegen sollt ihr ihn sehen. Wisst ihr, was Hannah macht? Wir dürfen einfach in Hannas Art hineinschauen, in ihre Logik, in ihr Herz. Ihr Herz ist verzweifelt und sie sagt ihrem Gott, sagt sie das, was ihre Idee ist. Und das ist eine feine Sache. Du darfst deine Worte, deiner Verzweiflung, das Verzweiflung deines Herzens in deine Worte fassen und deinem Gott präsentieren. Das ist doch großartig. Und dann ist noch etwas großartig. Hannah verwendet einen Titel über Gott, den wir hier in der Bibel zum ersten Mal sehen. In Vers 3 wurde der Titel schon mal erwähnt, aber nur beschreibend, nämlich dass Elkanah jährlich zur Stiftshütte ging, um dem Herrn Zebaoth anzubeten. Da wird es nur beschrieben. Hannah, diese liebe Frau, gute Frau, verzweifelte Frau, verwendet zumindest, was das Wort Gottes zitiert, ja, werden bestimmt schon viele Menschen vor ihr den Herrn Zebaoth angebetet haben, zu ihm gerufen, ihn benannt haben. Aber sie ist die Erste, diese Frau ist die Erste, die diesen Titel verwendet und dann mit zitiert wird. Sie betet zum Herrn Zebaoth. Manche von euch werden wissen, Zebaoth könnte man übersetzen mit Herr der Heerscharen. Und damit ist gemeint, auch wieder als ein starkes Bild, die Heerscharen sind wie das Gestirn, wie der Kosmos, wie die unfassbare Zahl der Sterne. Es ist wiederum gleichgesetzt mit der unfassbaren Zahl von Engeln, über die Gott herrscht und die er jetzt einsetzen kann. Sofort, radikal, und sie gehorchen, ja? Gott, sie sagt, sie verwendet den Titel Zebaoth, dass sie sagt, ich bete jetzt zu dem, der alles kann. Es gibt niemand, der größer ist. Zu dem Höchsten und dem Mächtigsten, das man sich vorstellen kann, als kleine Menschlein. Zu dem rede ich jetzt. Und zwar intimst, wie sie denkt. Ist das nicht großartig? Eigentlich ist der Titel mit Gott per Du ist nur ein kleiner Abklatsch an dem, was Hannah uns hier präsentiert in ihrem Gebet. Sie zeigt uns auf, ich darf erstens mit dem Höchsten aller Herren beten und ich darf so ehrlich und so frei sein, wie mein Herz es will. Ich habe eine Idee und die stelle ich Gott vor. So. Und ich beschreibe mich, wie ich mich vor Gott sehe. Ich beschreibe, wie ich Gott selber sehe. Das sage ich in meinem Gebet. Es ist mit Sicherheit nur ein Auszug ihres Gebets, denn wir lesen später, dass sie lange betete. Der Herr der Heerscharen. Ich möchte noch eine weitere Erkenntnis dazu mitgeben, wenn wir über den Herr der Heerscharen reden. Das war mein Satz, den wollte ich an. Hannah gießt ihre Verzweiflung in die Worte ihres Herzens. Also wir dürfen unsere Worte verwenden. Und wenn wir das verstanden haben, will ich euch noch etwas aufzeigen. Dein Gebet deines Herzens. Wir haben gerade davon gesprochen, dass das ganz individuell sein darf. Dein Gebet deines Herzens kommt vor das Ohr und vor das Herz des Herrn der Herrscher. Jetzt werdet ihr sagen, oh, das klingt aber ziemlich groß und ist das nicht irgendwie eine typisch schwärmische Formulierung über Gott? Ich spoiler, vielleicht wisst ihr es schon, habt ihr gehört, diese Hannah wird tatsächlich immer Mutter. Ein Jahr später wird sie tatsächlich Mutter. Sie wird Mutter von Samuel, danach dieses Buch Samuel benannt. Samuel wird später dann König Saul einsetzen. König Sauls Schwiegersohn David wird König werden. Und dann später sein Enkel Salomo. Man könnte sagen, 4 Generationen später findet an der Stiftshütte wiederum ein großes Fest statt. An dem gleichen Veranstaltung, also quasi gleicher Ort, in Jerusalem dann. Und aus der Stiftshütte ist ein Steingebäude geworden, ein Palast, ein Tempel. Salomo, 4 Generationen später, darf vergleichbar nicht die Stiftshütte, an der Stiftshütte ein Fest eröffnen, sondern den Tempel eröffnen. Und wir lesen in 1. Könige Kapitel 8 ein langes Gebet von König Salomo, wie er damals dann aufzählt. Unterschiedlichste Themen, warum Menschen zu Gott an diesen Tempel kommen könnten und zu ihm flehen und eine Sehnsucht mitbringen. Und dann betet er in seinem Gebet zu diesem Gott Jahwe, zum Gott Israel und sagt, bitte, wenn dann die Menschen an diesen Tempel kommen, der deinen Namen trägt und den ich jetzt gebaut habe, damit dein Name hier wohnt, wenn die da kommen, dann höre, betet Salomo. Pass auf, und das ist der Kracher. Als ich das entdeckte beim Bibellesen, in 1. Könige 9 antwortet Gott auf das Gebet von Salomo, der gebetet hat, unterschiedlichsten Sehnsüchten, dass Gott doch hören solle. Ja, hier steht, dass das vor das Ohr des Herrn kommt. Und vor das Herz. Und dann antwortet Gott diesem Salomo und sagt, ich habe dein Gebet und dein Flehen gehört. Das ist 1. Könige 9, Vers 3. Ich habe dein Gebet und dein Flehen gehört, das du vor mich gefleht hast. Ich habe dieses Haus auch geheiligt, das du mir gebaut hast, damit darin mein Name wohne. Und meine Augen und mein Herz sollen jederzeit dort sein. Ich habe gedacht, es gibt sich. Ich habe in der hebräischen Bibel nachgeguckt, ob da im hebräischen Herz steht. Das steht dort. Gott setzt das oben drauf und sagt, wenn ich euch höre, ist nicht nur mein guter Wille, mein Ohr ist da. Es ist nicht nur, dass ich höre und verstehe und akzeptiere, respektiere. Er sagt, wenn jemand zu mir kommt mit seiner Sehnsucht, mein Herz wird da sein. Ich bin ja selber noch ein junger Papa, relativ junger Papa. Ich weiß gar nicht, die machen mich immer älter, die Kinder jetzt mittlerweile. Irgendwann kann ich den Satz nicht mehr sagen. So. Und ein Grund, warum Kinder bei uns heulen, ist, weil sie ihren Willen nicht bekommen. Wir hatten jetzt vor ein paar Wochen ich habe meine Tochter noch nie so verzweifelt erlebt wie in dieser Situation. Die hat einen Wunsch und ich wusste, es ist nicht richtig, diesen Wunsch zu erfüllen. Was hat die gefleht? Was hat sie mir jetzt an Angeboten gemacht, worin sie alles gehorsam sein werde? Und wie kann ein Kind auf die Idee kommen, vom Vater auf die Knie zu gehen? Das hat sie in ihrem Lebtag nicht getan. An diesem Abend tat sie es. Sie war so verzweifelt. Und ich wusste und ich habe es gesagt, Mädchen, weil ich dich so lieb habe, tue ich es nicht. Und sie konnte es nicht begreifen. Sie hat es nicht begriffen. Es ergab für sie keinen Sinn. Es gibt in unserem Leben Dinge, die ergeben keinen Sinn, warum sie so sind, wie sie sind. Ja, das ist so. Und das, was Hannah erlebt, ist auch keine Antwort darauf, warum es so ist, wie es ist. Aber Gott hat versprochen, wenn der Flehende zu mir kommt, dann ist mein Herz bei diesem Flehenden. Versteht ihr das? Das ist großartig. Es gibt auf dieser Erde keinen Gott, der sagt, wenn die Flehenden zu mir kommen, ist mein Herz bei ihnen. Und ich kann es nur erahnen und erfassen, weil ich zum Glück erleben darf, selber eben solche Situationen wie beschrieben, auf einmal auf der anderen Seite zu sein, zu sagen, ja, ich höre dein Flehen, ich sehe es auch. Ich habe meine Tochter auf den Schoß genommen, ich habe sie ganz festgehalten, gedrückt und ihr ins Ohr geflüstert und gesagt, es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Bitter. Bitter. Für dieses Kind, für uns, in unserer Sehnsucht. Aber der Herr der Herrscharen, niemand geringerer ist er, sagt, wenn du zu mir kommst mit deiner Verzweiflung, dann höre ich nicht nur. Mein Herz ist bei dir. Und das fühlt sich trotzdem manchmal, vielleicht viel zu häufig, nicht danach an. Das ist der erste große Aspekt, den ich euch heute Morgen aufzeigen will. Es dauert jetzt nicht mehr ganz so lang. Aber ich wünsche euch, dass allein dieser erste Gedanke euch hängen bleibt. Und wenn der zweite nicht hängen bleibt, dann habt ihr schon mal einen. So, jetzt ist es so, es wird beschrieben, dass also, habe ich die Folie schon aufgemacht? Da ist es, 1. Könige 9, Vers 3. Mein Auge und mein Herz sollen jederzeit dort sein. Es erinnert mich an eine Aussage im Hebräerbrief, ein Brief an den sogenannten Hebräerbrief. Der Autor ist nicht bekannt, wird mit dem Neuen Testament erwähnt. Und ich lese euch mal das vor. Ihr hattet hier ist der Tempel, ne? Ganz unten drin ist da diese sogenannte, der berühmte, der innerste Raum, das Allerheiligste, wo die Bundeslade steht. Ja, hatten wir vorhin in der Stiftshütte gesehen, im Tempel ist das ja dann auch wieder eingebaut und dann stand auch da die Bundeslade drin. So, dieser heilige Ort, wo man nur einmal im Jahr rein darf. Als der Schreiber des Hebräerbriefes, also an die christliche Gemeinde, schreibt, sagt er, wir haben, Hebräer 4, Vers 14, wir haben in Jesus Christus den Hohepriester, den Hohepriester. Damals gab es Eli bei Hannah, ja. Wir haben den Hohepriester, der sogar den ganzen Himmel durchschritten hat. Und weil wir uns an ihn hängen, halten wir auch an diesem Bekenntnis fest. Denn wir haben mit Jesus nicht einen Hohepriester, der nicht mit uns mitleiden könnte, mit unserer Schwachheit, sondern der in alledem genauso Versuchungen erlebt hat wie wir. Also der diesen Schmerz und dieses Leiden kennt, der aber zum Glück ohne Sünde blieb. Und aus diesem Grund, darum, lasst uns mit frohem Vertrauen vor den Thron der Gnade treten. Thron der Gnade ist ein Euphemismus, ist das gleiche Wort, damit ist gemeint die Bundeslade. Die gab es zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr. Die existierte nicht, als der Hebräerbrief geschrieben wurde. Die wurde damals geraubt, als Jerusalem überfallen wurde, 600 vor Christus. Tempel zerstört und so weiter, Bundeslader Vivek ist und Indiana Jones sucht sie bis heute. Aber er sagt, wir brauchen diese Bundeslade selber nicht, diesen Holzkasten, goldbezogen. Aber wir dürfen das Prinzip weiterleben. Wir dürfen jederzeit vor diesen Thron der Gnade treten. Früher musste man warten, der Hohepriester geht einmal für uns rein, stellvertretend ins Allerheiligste. Und wir dürfen, pass auf, und dann kommt, wozu dürfen wir vor den Thron der Gnade treten, vor diese Bundeslade? Damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Das ist Altes und Neues Testament, lehren dasselbe über denselben Gott. Eine Lehre für uns, wenn wir verzweifelt sind oder mit Verzweifelten zu tun haben. Und manchmal wäre es gut, wenn sie verzweifelt den Arm nehmen und sagen, weißt du was, und dann bete ich halt für dich mit. Ich trete für dich vor den Thron der Gnade, wenn du Barmherzigkeit und Hilfe nötig hast. Hannas Sehnsucht müssen wir uns auch nochmal anschauen. Hannas Sehnsucht ist zweigleisig. Das eine ist, es freut mich auch, freue mich über jede Frau, die sich wünscht, dass sie gerne Kinder hätte. Und das ist nicht vielen, nicht unbedingt so vielen geschenkt. Es gibt relativ viele Frauen, die sich Kinder wünschen, aber nicht die Möglichkeit haben. Es ging ihr ähnlich und sie erlebte das ja auch, diese Hanna mit Penina, dass sie sieht, wie es Penina geht und dann ist Penina auch noch so eine Zicke. Und hackt da noch drauf rum und lästert und so und macht sie fertig. Also, eine ganz persönliche, menschlichen Wunsch vor Gott zu äußern, sagen, das hätte ich gerne, mein Gott. Super, warum nicht? Bei Hannah ist interessanterweise noch eine zweite Sehnsucht damit verbunden. Das merkt man auch in ihrem Gebet und ihrem Gelübde. Denn sie verspricht ja Gott und sagt, wenn du mir einen Sohn schenken solltest, dann geht es gar nicht so sehr um mich. Ich werde den gern auch zurückgeben, Gott. Du darfst den haben. Wenn der alt genug ist, dass ich den nicht mehr stillen brauche und so weiter, dann gebe ich ihn dir zurück. Und sie macht das ja auch wenig später, 3, 4, 5 Jahre später, als er entwöhnt ist, nicht mehr gestillt werden braucht und sauber ist und so weiter, ne, dass die Priester dann ihn nicht noch wickeln müssen und so. Dann zieht er in der Stiftshütte ein und wohnt dort und hat seine Lebensschule, wird erwachsen an der Stiftshütte. Sie gibt ihn zurück. Mit welcher Idee? Welche Logik steckt dahinter? Das können wir uns ganz gut vorstellen, wenn ein Volk, und dieses Volk ist wie eine Gemeinde Gottes, für sie war klar, je mehr Hebräer, je mehr Menschen das Volk Israel füllen, je größer die Gemeinde Gottes würde, je mehr Menschen geboren werden, je größer die Gemeinde wird, umso größer wird auch der Name Gottes auf dieser Welt sein. Ja? Die Völker um uns herum, die ja keine Juden sind, die nicht den Gott Yahweh anbeten, sie sehen aber, wow, dieses Volk wächst und dieser Gott gibt ihnen die Möglichkeit, mehr und mehr zu werden. Und Hannas Teil dazu war, ich möchte mit meinen Möglichkeiten, die ich habe, das wäre, indem ich auch Mutter würde, könnte ich meinen Beitrag dazu geben, dass die Ehre Gottes größer würde. Mit meinem, ja, ich kann dieses Kind auch gerne wieder abgeben. Aber wenn ich ein Kind hätte, hätte ich einen Beitrag dazu gegeben, auf diese Weise Gott und seinem Volk Ehre zu machen. So, und darum betet sie so. Das heißt dann in diesem Bericht über das Gebet, sie redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, ihre Stimme hörte man nicht. Eli meinte, sie sei betrunken und kam zu ihr und sagte, wie lange willst du betrunken sein? Übergib dich, gib den Wein von dir. Das war jetzt auch nicht ganz so unerwartet, weil in so einem warmen Land wie Israel bleibt Traubensaft nicht lange Traubensaft. Ja, machen wir uns nichts vor. Da war auch Alkohol mit drin. So, also konnte es auch sein in der Hitze, dass sie vielleicht nachher zu viel Wein getrunken haben könnte. Also, Hannah sagt, nein, mein Herr. Ich bin eine traurige Frau. Wein, starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Und du wolltest deine Magd nicht für eine ruchlose Frau halten, denn ich habe aus meinem großen Kummer und meiner Traurigkeit herausgeredet. Eli antwortete, dann geh hin, im Frieden. Der Gott Israels wird mit dir sein. Er wird deine Bitte erfüllen. die du von ihm erbeten hast. Und Hannah wiederholt sie nochmal, sagt, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Und dann ging Hannah ihres Weges und dann konnte sie auch wieder essen und sah auch nicht mehr so traurig drein. Hannah erlebt das, was wir uns natürlich auch wünschen in unserer Sehnsucht. Sie bekommt das. Aber dieser Bericht ist kein Text, der uns lehrt, dass wenn wir nur das Richtige beten, wir ein Happy End bekommen. Es ist nicht ein Lehrtext über Happy End im Gebet. Das wäre auch falsch, weil die Bibel uns das nicht lehrt. Aber es lehrt uns etwas über ihre Haltung und ihr Verständnis von ihrem Gebet, dass sie weiß, wenn ich zu Gott bete, bete ich zum Herrn der Heerscharen. Und ich darf zu diesem Herrn der Heerscharen kommen, wie ich bin, mit meiner Idee, mit meiner Logik, mit meiner Verzweiflung. Und ich muss mich für nichts schämen. Und ich will euch noch etwas aufzeigen. Dieses Heer der Heerscharen kommt im Neuen Testament nur noch zweimal vor. Im Neuen Testament ist es dann griechisch. Jetzt griechisch geschrieben, aber wo das Wort im Pendant stünde, im Alten Testament, Zebaot, würde man im Griechischen dann, verwendet man dann den Stratos, steht dann dort im Griechischen. Ja, und Stratos kennen wir von der Stratosphäre, ja, also der Blick in den Kosmos, ins Weltall. Also der Herr der Heerscharen. Und es steht immer im Zusammenhang, immer im Zusammenhang über die Verzweiflung von Menschen, wenn sie mit sich selbst und ihrer Sünde nicht klarkommen. Oder wenn sie Ungerechtigkeit erleben, man ihnen Unrecht tut und sie sagen, wir kommen vor den Herrn der Heerscharen. An einer Stelle ist es sogar nur ein Zitat aufs Alte Testament. Also im Neuen Testament spielt der Heer der Heerscharen nicht mehr so eine große Rolle in der Bezeichnung. Vom Inhalt schon. Und ich möchte euch damit zum Schluss eine letzte Bibelstelle aufzeigen, die ihr sicherlich schon selber oft gehört habt, vielleicht zitiert habt. Das ist 1. Petrus 5, Vers 6 und 7. Und die lese ich euch auch mal vor. Denn in aller Regel wird ganz gerne diese Aussage aus dem Zusammenhang gerissen. Nicht schön und auch nicht immer sinnvoll. Manchmal schön, aber nicht immer sinnvoll. Wir kennen den Vers 7, 1. Petrus 5, Vers 7 mit dem Satz, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Genau genommen hat dieser Vers einen vorbereiteten Satz. Einen Satz, der diese Aussage vorbereitet. Und diese Vorbereitung wird gerne weggelassen. Und dadurch entstehen Missverständnisse. Weil man dann glaubt, dass Gott dann ja das immer erfüllen müsse, was wir bitten. Er wird vorbereitet mit dem Satz, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Das ist wie ein Stratos, oder? Der gewaltige. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Wann er die Idee hat, aus dir Großes zu machen. Was seine Idee ist zu seiner Zeit. Und sagt dann weiter, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und dieses Sorgen ist geradezu ein Ehrentitel. Damals war es eine Ehre. Der sorgte, das war dem man vertraute. Wenn man zu jemandem hinging und sagte, kannst du mir helfen, dann fühlte man sich geehrt. Dann wusste man, wow, ja, das will ich gerne tun. Mit einer Bitte zu jemandem zu kommen, ist Demut. Das ist wahre Anbetung. Wir sind vorhin mit der Frage der Anbetung eingestiegen und da schließt sich heute unser Kreis. Ich möchte dir sagen, wo immer du verzweifelt oder ein anderer Mensch verzweifelt vor den Thron Gottes kommt, ist das die reinste Form von Anbetung. Kann man in einer belastenden Situation anbeten? Ja, wenn wir mit unserer Not und unserer Verzweiflung vor den Herrn der Herrscharen treten, beten wir an. Es fühlt sich nicht gut an und da mögen Tränen kullern. Es mag uns reißen und es mag uns verzweifeln lassen. Das hat was mit Zweifeln zu tun, ja? Also dass man denkt, eigentlich kann ich kaum noch glauben, dass da ein verlässlicher Gott sei oder so, ja? Aber ich komme zu diesem Gott. Wohin sollte ich sonst gehen mit meiner Verzweiflung? Wohin sonst? Und ist das nicht fantastisch? Das ist Anbetung. Es
gibt manche Menschen, die gehen auf keine, die sind auf keinem Anbetungsgottesdienst und keinem Festival und keine modernen oder alten Lobpreislieder und so. Und doch ist ihr Leben gefüllt von Anbetung, weil sie mit ihrer Verzweiflung und den Worten ihres Herzens vor den Gott, dem Herrn der Herrscharen, treten. Und darum ist es so, dein Herzensgebet zeigt, in welchem Verhältnis du zu Gott stehst. Wenn du betest und dein Herz vor dem Herrn ausschüttest und sagst, ich komme ja zu dir, weil du doch der Herr bist. Und weil du kannst. Und weil ich weiß, dass dein Herz für mich ist. Darum komme ich zu dir. Und weil es nicht um mich geht, nicht nur um mich, es darf auch um mich gehen. Ja, es darf auch um mich gehen. Hannah betete auch um einen Sohn, weil es auch um sie ging. Ich möchte gerne Mama sein. Das darf sein. Aber es geht nicht allein um mich. Es geht auch um dich und um deine Ehre. Am Ende möchte ich, dass du gut dastehst. Und darum komme ich vor dich, den Herrn der Herrscharen. Das ist Anbetung. Und Anbetung vielleicht mit Tränen. Und mit keinen klugen und frommen Antworten. Und hoffentlich mit gar keinem frommen Geschwätz. Zum Schluss ein Gebet, das ihr schon kennt. Das spiegelt das eigentlich schön wider. Die Jünger haben mal Jesus gefragt, Meister, was würdest du uns raten, wie sollen wir denn beten? Und dann macht er ein Beispielgebet auf. Dieses Beispielgebet eröffnet Jesus genau vergleichbar mit diesen Worten. Er sagt, wenn ihr betet, dann betet zu dem Vater in dem Himmel. Und dann sagt ihr, dein Name werde geehrt. Dein Reich soll kommen. Dein Wille soll geschehen. Man könnte es auch mit meiner lockeren Schnauze übersetzen. Du sollst bei dem ganzen Schlamassel gut dastehen. Ich bin bereit, diesen Weg zu gehen, Jesus. Aber dann will ich mich darauf verlassen, dass du daraus Gutes machst. Dass du etwas machst, dass du am Ende wenigstens noch gut dastehst und die Leute nicht noch schlecht über dich reden, weil du mich in diese schwere Situation bringst oder uns. Ich höre auf zu plaudern. Ich bete mit euch zum Herrn der Herrscher. Lieber Jesus, ich bin so dankbar, dass du bist, wie du bist. Ich danke dir für diesen kleinen Ausschnitt aus der Biografie von Hannah. Und wo wir in ihr Herz schauen durften und ihren Worten zuhören durften und etwas lernen über den Blick, den sie auf dich hat. Wie sie dich betitelt. Und weiß, ich habe die Ehre, vor diesen Herrn der Heerscharen treten zu dürfen. Wir freuen uns für Hannah, dass sie das bekommen hat, was sie sich erwünscht hat. Und Jesus, so manche Dinge hast du uns schon erfüllt und unsere Gebete so beantwortet, wie wir es uns gewünscht haben. Und so manche Dinge hast du nicht so beantwortet, wie wir es gewünscht haben. Und bei manchen können wir nur noch sprachlos vor dir stehen oder knien. Und uns fehlen dann auch manchmal die Worte. Aber ich bin so dankbar, Jesus, dass das schon Anbetung ist. Dass du unser Herz annimmst, unsere Gedanken, unsere Gefühle annimmst. Danke, dass du uns nicht schildst dafür, für unsere Verzweiflung, sondern dass du wie ein Papa bist, wie eine Mama, die ihr verzweifeltes Kind auf den Schoß nimmt, dann drückt. Danke, dass du für uns bist, Herr Jesus, auch wenn wir es manchmal nicht spüren, nicht sehen. Ich danke dir, dass du uns auf diese Weise auch die Möglichkeit gibst, dich anzubeten. Danke für dieses große Geschenk, das uns unterscheidet von all den Göttern und Religionen dieser Welt. Danke für dich, Herr Jesus. Danke, dass wir dich und den Vater kennen dürfen. Amen.